Kurz zu mir, Rainer Strassner. Ich bin Programmmanager beim Azure Cloud Expansion Team in Coop und verantwortlich für die Einführung von Azure in der Microsoft Cloud Deutschland. Und ich möchte heute ein bisschen einen Überblick geben, was wir da machen. Kursiert einiges auch schon in der Presse durch die Gegend, wo wir stehen und wie auch der Zeitplan ein bisschen ist. Das geht ein bisschen weg von dem, was wahrscheinlich die ganze Zeit in den Sessions erzählt worden ist. Geht eher so in die Grundlagen, in die Marktpotenziale rein. Wo baue ich meine Umgebung denn auf? Und wie wir schon sehen, und es sind auch nur zwei Marketing-Slides, einfach um den Kontext zu setzen, die Cloud nimmt an Dynamik zu. Und mehr Kunden und Partner sehen einfach den Vorteil und die Flexibilität da drin. Und viele, ich war jetzt in unzähligen Gesprächen schon mit Kunden drin, es ist eigentlich nur noch die Frage des Wann und nicht mehr des Ob, weil die Vorteile einfach überwiegen. Das Environment muss einfach stimmen, damit ich in die Cloud gehen kann. Und normalerweise in den Gesprächen, wo ich drin war, war das Gespräch weniger mit dem IT-Leiter oder dem CIO, sondern gleich mit dem Datenschutzbeauftragten und demjenigen, der für Security verantwortlich ist. Weil sobald es um irgendwelche Firmendaten geht oder E-Mails und so weiter, ist es zumindest in Deutschland sehr kritisch angesehen. Deswegen auch die Punkte, die sowohl die Bitkom wie auch die Tech Consult gemacht hat, die Bitkom mehr für die großen Kunden, die Tech Consult für den Mittelstand, dass einfach 83% der deutschen Unternehmen möchten ihre Daten schlichtweg lokal in Deutschland haben. Punkt. Genauso im Mittelstand, 54% halten es einfach für wichtig, dass die Daten in Deutschland bleiben. Deswegen haben wir reagiert und wenn man sich das Ganze mal anschaut, wo wir zurzeit mit unseren Clouds vertreten sind, die meisten werden vielleicht Dublin und Amsterdam kennen. Wer ist aktuell oder wer arbeitet mit der Microsoft Cloud aktuell in irgendeinem Umfeld? Doch schon einige. Wie man es hier sieht, wir haben natürlich die großen Regionen, so wie Dublin und Amsterdam. Aber wir mussten in verschiedenen Ländern auf die Anforderungen und das Feedback von unseren Kunden eingehen. Dabei zählt aber nicht one size fits all, was gern so aus Amerika rausgetrieben wird, weil dafür wird das Investment zu hoch. Sodass man ganz speziell auf die Kundenanforderungen die Clouds, die Rechenzentren gebaut hat. Als Beispiel rechts unten Australien. Australien hatte schlichtweg das Problem, dass die Latenzzeiten zu Singapur zu groß waren. Deswegen brauchten die schlichtweg lokale Rechenzentren. Die Rechenzentren in China mussten ganz anders designt werden, aus dem politischen Hintergrund. Weil dort musste ein Partner auch übernehmen, damit kein amerikanisches Unternehmen Zugriff auf chinesische Firmendaten hat. Und selbst in den USA gibt es die Government Cloud, wo nur Government-Kunden draufkommen und Partner von Government-Kunden. Und jeder Microsoft-Mitarbeiter, der da drin ist, soweit ich das weiß, muss eine Security-Zertifizierung haben, dass er da drin arbeiten darf. In Deutschland waren die Anforderungen zweiteilig. Das eine war, Daten müssen in Deutschland bleiben. Und das andere war, die Daten dürfen nur nach deutschem Recht herausgegeben werden. In den vergangenen Monaten ist ja durch die Presse gegangen, Patriot Act und so weiter und so fort. Vielleicht hat auch der eine und andere gehört, dass es das New Yorker Urteil, das immer noch anhängig ist, wo ein New Yorker Richter Microsoft anweist, Daten aus Dublin aus dem User-Konto rauszugeben. Ich weiß gar nicht, was da der letzte Stand der Dinge ist. Auf jeden Fall der nächste Schritt wird wahrscheinlich der Supreme Court sein. Also es gibt immer noch offene Fragen. Dadurch, dass wir sagen, wir bauen eine Cloud, indem wir einfach einen Partner dazwischen schalten, möchten wir das von vornherein umgehen. Und darauf mag ich jetzt auch eingehen, wie das Ganze funktionieren wird. Die zwei Sachen habe ich schon gesagt. Die Kundendaten werden nur in Deutschland gespeichert. Dafür haben wir zwei Rechenzentren, Das eine Rechenzentrum ist in der Nähe von Magdeburg und das zweite Rechenzentrum ist in Frankfurt angesiedelt, sodass wir auch georedundant arbeiten können da drin. Was bei, vor allem bei Office 365 für uns selber interessant ist, aber für jeden, der ein Projekt macht, der seine Cloud-Umgebung redundant aufbauen will, dass er zwei Rechenzentren hat, die weit genug auseinander sind. Die zwei Rechenzentren selbst sind mit einer angemieteten Leitung verbunden, sodass auch der Traffic nicht durch das Public Internet geroutet wird, sondern wirklich hier alles in Deutschland bleibt. Was sind so die wichtigsten Grundpfeiler dahinter? Das erste, Kundendaten bleiben in Deutschland. Das heißt natürlich nicht, dass der Kunde nicht die Wahlfreiheit hat. Der Kunde hat genauso wie in der, im globalen Environment die Möglichkeit, die Cloud nach außen hin offen zu machen. Als Beispiel, ich setze einen Webserver auf in der deutschen Cloud und kann den natürlich offen machen für die ganze Welt. Ist überhaupt kein Thema. Aber vielleicht habe ich bestimmte Richtlinien, dass die Daten hinter dem Webserver in Deutschland bleiben müssen. Und das wird dadurch garantiert. Das zweite habe ich schon genannt. Der dritte Punkt erkläre ich gleich auf dem nächsten Slide. Und zwar geht es darum, dass wir einen sogenannten Datentreuhänder, besserer Begriff ist uns nicht eingefallen, also Übersetzung von Data Trusty, in Deutschland haben, der quasi als Zwischenpuffer wirkt, um die Daten nur nach deutschem Recht herausgeben zu können. Der letzte Punkt ist auch ganz wichtig. Dadurch, dass wir in die restricted Bereiche wie Public Sector, wie Bankenbereich natürlich reinkommen wollen, müssen wir auch den Compliance-Anforderungen Sorge tragen, wie ISO-Zertifizierung, SOC-Zertifizierung und so weiter und so fort. Irgendwelche Fragen bisher? Wie funktioniert das Ganze jetzt? Wie gesagt, wir haben zwei Rechenzentren in Magdeburg und in Frankfurt und die zwei Polizisten in der Mitte sollen die T-Systems symbolisieren. Die T-Systems International GmbH, eine deutsche Tochter, weil immer wieder die Frage kommt, ja, aber die Telekom und T-Systems International. T-Systems International ist eine deutsche Tochter und dem deutschen Recht unterliegend. Die T-Systems wird jetzt quasi im Onboarding, wir bringen gerade also die Hardware, Rechenzentren und so weiter stehen schon. Aktuell werden die Services, die Azure Services aufgespielt und parallel werden die T-Systems Mitarbeiter fit gemacht, um den Betrieb später zu übernehmen. Dadurch, dass wir natürlich, ich habe es vorhin gezeigt, dann 30 Rechenzentren haben, ist es natürlich hochautomatisiert. Und wir haben sogenannte Runbooks, wie Rechenzentren zu führen sind, wie die Abläufe sind. Und genau denen muss die T-Systems auch folgen. Darin werden die eingearbeitet und sobald die ready sind, um das Ganze zu übernehmen, übergeben wir ihnen den Schlüssel. Wir sperren uns aus den Rechenzentren aus und wir sperren uns logisch aus. Aus dem Rechenzentrum ist ziemlich leicht. Wir dürfen nicht mehr rein in die Rechenzentren, außer ein T-Systems-Mitarbeiter ist dabei und begleitet uns, gerade bei Rechenzentrumstouren mit Partnern und Kunden. Auf der logischen Seite ist es so, dass wir eine komplette eigene Active Directory-Instanz in Deutschland haben. Das hat den Vorteil, dass niemand draufkommt, also dass die Rechteverwaltung wirklich in Deutschland ist, hat den Nachteil, dass die Rechteverwaltung nur in Deutschland ist. Das heißt, wenn ich Credentials habe, komme ich nur in die deutsche Cloud rein, aber kann mich mit den gleichen Credentials nicht in Amsterdam oder Dublin anmelden, weil ansonsten würde wieder ein Austausch stattfinden zwischen den verschiedenen Clouds. Und was wir machen ist, dass wir quasi die Kontrolle über das Active Directory in Deutschland abgeben an die T-Systems. Und wenn wir jetzt rein müssen für Updates, wenn irgendwas Kritisches passiert ist, dass unsere Engineers draufgehen müssen, um irgendwas zu fixen, dann gibt es das sogenannte Role-Based Access Control, dass ein bestimmter Engineer für die gewisse Task für eine bestimmte Zeit Zugriff unter Protokollierung und Monitoring des T-Systems-Mitarbeiter bekommt. kann man sich vorstellen, dass eine Remote-Session aufgemacht wird. Der Microsoft-Mitarbeiter geht drauf, richtet die Dinge, macht sein Update. Wenn er nicht das macht, was vereinbart war, wird die Remote-Session geschlossen tot. Und damit kommt der Microsoft-Mitarbeiter nicht auf die Kundendaten drauf und kann, selbst wenn jetzt ein amerikanischer Richter uns anweisen würde, nicht auf diese Daten zugreifen. Das Interessante in Gesprächen, es klingt so simpel dann, also mein Gott, dann kommen die Amerikaner halt jetzt nicht mehr drauf, ist ein Wahnsinnspunkt, gerade bei großen Kunden, die genau den Punkt sagen, ja, das fehlt uns noch dabei. Deutscher Standort, okay, aber es können immer noch andere Länder wie Amerika darauf zugreifen. Public Sector gibt es eine IT-Cloud-Policy, die jetzt rausgekommen ist vor, glaube ich, im halben Jahr, dreiviertel Jahr, steht es explizit auch nochmal drin. Also als hätten wir es formuliert, war nicht so, aber steht so drin. Auf der anderen Seite, Kunden und Partner sollen auf die Plattform genauso oder mit der Plattform genauso arbeiten, wie sie das auch von Dublin, Amsterdam und von den anderen Clouds gewohnt sind. Sie haben den Einsprungpunkt, sie haben ein Portal, sie administrieren die Azure Services. Der einzige Unterschied an der Stelle ist, wir werden das alte Portal, wer das graue Portal kennt von Azure, werden wir in der deutschen Cloud nicht mehr haben, sondern wir werden nur noch das neue Portal, das blaue Portal haben, was zurzeit einfach auch ein bisschen Arbeit bei uns verursacht, weil die Services, die aktuell im globalen Environment noch nicht auf dem neuen Portal waren, werden jetzt sukzessive onboardet auf das neue Portal, sodass alle Services über das Portal verfügbar sind. Aktuell sind wir in der Private Preview. Da ist zurzeit die Mischung noch gefragt zwischen Portal und teilweise bei den Services, die noch nicht onboardet sind, werden über PowerShell angesprochen. Damit nicht genug. Im Hintergrund steht ja auch der Support. Ja.
Sie reden jetzt von Services. Es bietet ja Microsoft auch verschiedene Arten von Rechnern, die man anbieten kann. Ist die komplette Bandbreite von B, C und ich weiß nicht, G-Server und so weiter alles dabei?
Komme ich nachher dazu? Ja. Also, um es kurz zu machen. Und ist auch schon verfügbar in der Preview. Das war das, sagen wir mal, das Einfachste, weil das musste am Anfang eh kommen, weil alle PaaS-Services, die da drüber liegen, müssen intern mit denselben Mitteln auch arbeiten und onboarden. Deswegen war das das Erste, was zur Verfügung gestanden war. Dahinter steht natürlich auch ein Support-Konzept. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, Troubleshooting machen müssen und so weiter und so fort, haben wir für Office 365 und CRM Online einen deutschsprachigen Support, 7x24. Für Azure haben wir zu Business-Zeiten deutschen Support und deutschsprachig. Außerhalb der Business-Zeiten können Mitarbeiter aus der EU dazugezogen werden. Das hat schlichtweg damit zu tun, dass die Anzahl der Services macht es einfach nicht machbar, das Ganze aus Deutschland heraus zu staffen, 7x24. Wir gewährleisten aber damit, dass die Cases nicht nach Amerika geroutet werden und kein amerikanischer Mitarbeiter Zugriff auf Informationen in diesen Support Cases hat. Selbst Server, die mit dem Transfermanagement von Daten von Kunden zu uns zu tun haben, werden in dem Rechenzentrum stehen und dort werden die Daten aufbewahrt. Natürlich hat der Kunde dann auch das Recht zu sagen, hey, mir brennt die Hütte, Datenschutz schön und gut, ich muss jetzt abwägen, ich brauche jetzt den besten Mann. Und wenn der Kunde das sagt und beauftragt, natürlich werden wir das dann machen und den besten Mann irgendwo suchen. Und wenn der in Amerika sitzt, wird er dann Zugriff auf die Systeme kriegen. Aber prinzipiell ist die Möglichkeit vorhanden. Wie sieht es mit der Compliance aus? Auch sehr wichtiges Thema, gerade in dem Umfeld, wenn man schon immer dann mit dem Datenschutzbeauftragten reden muss. Die fragen dann immer gleich. Wir werden am Anfang, sobald wir in den Regelbetrieb übergehen, anfangen mit der Zertifizierungen. Wir werden die ISO 27001 und 18, was eigentlich mit der Standard in Deutschland ist, zur Verfügung haben. Die SSA, also die ganzen Sicherheitszertifizierungen, werden darauf folgen. Und Das Gute dabei ist, bei den ganzen Compliance-Anforderungen ist es so, dass wir auf das globale Fundament aufbauen können. Weil die Services an sich sind schon zertifiziert. Da sind die ganzen Controls angeschaut worden. Global haben wir, ich weiß nicht, über 100 Zertifikate. Wie heißen die anderen Dinger? Komme ich gleich noch drauf. Es gibt zum einen Zertifikate und zum anderen wird einem nur irgendwas attestiert. Gibt es zwei verschiedene Formate dahinter. Und darauf können wir aufbauen. Das Einzige, was wir on top noch zertifizieren müssen in Deutschland, sind die ganzen Prozesse, die mit den Datentreuhändern zu tun haben. Dementsprechend sollte es relativ zügig gehen. Was wir planen aktuell, ist ein Compliance-Kundenhandbuch, weil natürlich die Applikationen, die aufgebaut werden auf unserer Plattform, sollten natürlich dann auch zum Beispiel IT-Grundschutz kompatibel sein, weil die Anforderungen werden Sie als Kunden, als Partner genauso haben, wie wir als Anbieter der Plattform. Deswegen werden wir das Compliance-Kundenhandbuch machen. Auf der anderen Seite sind wir in der Evaluierung von IT-Grundschutz, dem C5 und der TÜV-Zertifizierung. Das Interessante dabei ist, IT-Grundschutz, wer sich mal mit beschäftigt hat, ist bedingt für die Cloud geeignet. Da geht es noch um die Verkabelung von Servern, was uns in der virtuellen Welt ein bisschen schwierig fällt. Dementsprechend müssen wir erst die Modelle quasi bauen, was können wir zertifizieren lassen aus unseren Rechenzentren heraus. C5 ist jetzt gerade bei der CeBIT announced worden. Das geht schon eher in die Richtung des Cloud Computings. Und die Annahmen sind, dass eventuell die C5-Zertifizierung irgendwann auch mal den IT-Grundschutz ablösen könnte oder zumindest wichtiger wird. Und das Letzte ist die TÜV-Zertifizierung. In Deutschland ist immer schwer, den Amis zu verkaufen, dass man in Deutschland eine TÜV-Zertifizierung braucht. Aber TÜV ist einfach eine Marke, an der viele Kunden hängen bleiben und sagen, habt ihr eine TÜV-Zertifizierung? Deswegen ist es auch in der Evaluierung drin. Fragen zu der Zertifizierung? Zu den Services und auch zu der Frage von vorhin. Wir werden aktuell als erstes Azure als Plattform auf die deutsche Cloud onboarden. Und zwar versuchen wir langfristig Feature Parity zu bekommen, mit dem globalen Environment. Wenn man sich die Infrastrukturdienste anschaut, haben wir virtuelle Maschinen A1 bis A7, wir haben die D-Maschinen schon zur Verfügung. Wir werden Speicher haben wir zur Verfügung, sonst könnte man nicht arbeiten und die virtuellen Maschinen nicht aufsetzen. Wir werden auch ziemlich schnell den Premium-Speicher zur Verfügung haben und verschiedenste Netzwerke. Und ich habe letzten Monat schon in einem Blog, wo ich die Private Preview announced habe, schon Informationen zur ExpressRoute gegeben. ExpressRoute ist der direkte Connect von einem Rechenzentrum beim Kunden oder Partner zu unseren Rechenzentren, um das Ganze nochmal schneller und sicherer zu machen. Das bieten wir jetzt schon mit einem Partner an und wir sind aktuell im Onboarding von den ersten Pilotkunden, dass wir auch sehen, dass die Services funktionieren und falls irgendwas sein sollte, dass wir die Probleme noch beseitigen, bis wir live gehen. Darauf aufbauend kommen die ganzen Plattformdienste. Und da mag ich ein Feld hervorheben. Und zwar ist es alles, was Analysen und IoT angeht. Deutschland ist das Land der Fabriken, das Land der Auto, das Land, wo Prozesse großgeschrieben werden und Analysen großgeschrieben werden. Deswegen die hohe Priorität auf IoT und die Dienste. Wir haben Mitte März schon den IoT-Hub live geschaltet in der Preview. Und wir werden jetzt, wenn alles so läuft, und es sieht recht gut aus, solche Dienste wie Machine Learning, Stream Analytics, solche Dienste ausrollen über die nächsten Wochen. Sodass wir in Deutschland dann den IoT-Stack mit anbieten können. Und auch auf der Hannover-Messe, wo wir mit vielen Partnern ausstellen, wird es ein ganz großes Thema werden. Compute-Dienste, die Cloud-Dienste, sind wir gerade dran. Wir werden das nach und nach onboarden, die verschiedenen Services. Das wird jetzt über die nächsten Monate dauern. Wir werden nicht alle Services, wenn wir in den Regelbetrieb gehen, zur Verfügung haben. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und dann bin ich auch beim Zeitplan. Der Zeitplan sieht so aus, dass wir mit Beginn von H2 mit Azure wahrscheinlich in den Regelbetrieb, also in GA gehen können, wenn alles so läuft, wie das jetzt aussieht. Wir werden Mitte H2 ungefähr mit Office 365 dann in den Regelbetrieb gehen und Anfang von 2017 darauf aufbauend CRM Online. Es hat schlichtweg damit zu tun, dass Azure die Plattform ist, Office 365 Azure-Dienste nutzt und CRM Online wiederum Office-Dienste nutzt. Deswegen die Reihenfolge dahinter. Wenn Sie Interesse haben an der Private Preview, azuregermany@microsoft.com. Und was wir jetzt gemacht haben, ist dadurch, dass wir gesehen haben, noch ein Slide zuvor, um einfach auch nochmal einzusortieren, wo wir denn stehen. Wir haben den kompletten Stack zur Verfügung. Das ist ein, ja. VSTS, alles was Visual Studio Online angeht, haben wir zurzeit noch kein Release-Datum, weil die sitzen quasi auf anderen Services drauf und sobald wir diese Services live geschaltet haben, dann wird wieder weiter geplant. Das ist bei uns auch von den Teams her so aufgebaut, dass quasi diejenigen, die Grundlagen legen, die Compute, sind als erstes drauf. Dann kommen die, die auf Compute aufbauen und dann diejenigen, die wiederum auf die Plattform-Services aufbauen. Aber die Fragen sind auch schon intern bei uns gestellt worden von den Kollegen. Einige große Kunden haben auch schon danach gefragt. Also der Bedarf ist da und wird gesehen. Dementsprechend, irgendwann kommt es. Timeline kann ich jetzt nicht versprechen. Nochmal darauf zurückzukommen, einer der Vorteile, die wir haben, ist natürlich, dass wir sowohl Produkte in der On-Premise-Landschaft haben, wie auch in der Cloud-Landschaft. Dementsprechend ist es bei jedem Kunden einfach die Planung, was mag ich immer noch On-Premise haben? Und es wird Daten geben, die Kunden einfach nicht herausgeben wollen oder nicht herausgeben können. Die bleiben im eigenen Rechenzentrum drin. Aber dafür gibt es Tools, um einfach die Anbindung zu machen und in einem gewischten Environment zu fahren. Und auch das nochmal klar zu machen, die Microsoft Cloud außerhalb Deutschland ist nicht sicherer oder unsicherer wie die Cloud in Deutschland. Die Cloud in Deutschland hat einfach die speziellen Features, dass sie die Daten in Deutschland hält und dass die Daten nur nach deutschem Recht herausgegeben werden können. Das sind die zwei Key-Punkte dahinter. Die ersten Reaktionen, die wir bekommen haben, sind eigentlich generell gut und wir sehen es jetzt auch in der Private Preview. Das Interesse ist groß. Wir können eigentlich nicht genug kommunizieren, um auch das ein bisschen komplexere Konstrukt mit der T-Systems genau darstellen zu können. Ich hoffe, ich habe es jetzt erklärt. T-Systems ist ein Datentreuhänder für uns. Auf der anderen Seite ist natürlich die Telekom auch ein strategischer Partner. Aber als strategischer Partner hat sie genau dieselben Möglichkeiten wie andere Partner auch. Und das ist manchmal schwierig, ein bisschen auseinanderzuhalten, aber das ist nun mal so der Fall, die zwei Rollen. Was wir jetzt auch gemacht haben mit dem neuen Portal, man sieht es hier, wir werden jetzt alles einsortieren in das neue Portal. Was man auch hier sieht, Azure Document DB steht auch schon zur Verfügung in der deutschen Cloud. Das war ein nettes Side-Produkt, dass wir IoT-Services gepusht haben. Und die Basis von den IoT-Services ist nun mal DocumentDB. Und dementsprechend ist DocumentDB jetzt auch schon verfügbar und provisionierbar. Ein Punkt, den ich auch noch machen will, wer kann das Ganze kaufen? Kaufen können es nur Kunden in EU und EFTA. Also wenn die Rechnungsadresse in EU und EFTA liegt. Außerhalb EU, EFTA, also EFTA ist Schweiz, Island, die Länder, die fast zur EU halt dazugehören, sind 4 Stück. Ich kriege es alles nie zusammen. Die können Cloud-Dienste kaufen, öffnen und zugreifen kann natürlich jeder weltweit. Wenn der Kunde das aufmacht, wie ich das vorhin gesagt habe, können auch Kollegen in Amerika, Brasilien, Australien können zugreifen. Die Latenzzeiten werden ein bisschen ein Problem werden. Aus Australien gegen ein deutsches Active Directory sich zu legitimieren, wird ein bisschen länger dauern. Was wir jetzt als letztes gemacht haben, ist, seit kurzem haben wir jetzt auch die Möglichkeit, Kunden, die mit uns keine Vertraulichkeitsvereinbarung haben, auch zu onboarden. Und jeder, der Interesse hat, kann sich gerne den Link merken, Azure Germany Onboard. Ich habe hier kurz das Survey reingemacht, weil ich bin selbst so einer, Survey ist immer skeptisch gegenüber. Einfach kurz mal durchzugehen und Ihnen zu zeigen, welche Informationen und warum wir die Informationen überhaupt brauchen und wie kurz die Survey auch ist. Das erste sind einfach Daten zu Ihrer Person. Warum wir unten die Windows Live ID brauchen, ist, wir haben einen SharePoint zur Verfügung gestellt, um einfach Informationen mit dem Preview-Kunden zu teilen. Und auf den SharePoint kommen auch nur Preview-Kunden drauf. Dummerweise brauche ich beim SharePoint entweder eine Windows-ID oder eine Office Live-ID, um Zugriff darauf zu bekommen. Und wenn die Firmenadresse zum Beispiel nur auf ein eigenes Active Directory geht, kann man halt dagegen nicht legitimieren. Deswegen brauchen wir da die Live-ID. Was wir dann machen, wir fragen so ein bisschen ab, was sind Ihre Erfahrungen? Wir wollen einfach ein breites Feld abdecken. Wenn wir jetzt Kunden in Private Preview einladen, wollen wir zum einen viele unterschiedliche Szenarien testen und auch die Erfahrungen von unterschiedlichsten Kunden und Partnern haben. Angefangen von einem MVP bis hin zu einer großen Firma und deren IT. Deswegen fragen wir das ab. Dann, was Sie brauchen, und da wird schon mal sichtlich, was zur Verfügung steht, um einfach auch die Kapazitäten richtig zur Verfügung zu stellen. Und am Ende sind die Informationen nochmal notwendig, um einfach den Tenant aufzusetzen. Das heißt, Sie wählen Ihren Tenant-Namen, den Sie haben möchten. Dann wird das Ganze als zum Beispiel bei mir rainer@onmicrosoft.de. Wenn mein Tenant-Name, jetzt habe ich falsch angefangen, weil Rainer wäre die User-ID. Wenn mein Tenant-Name mein Familienname wäre, strassner.microsoft.de, das wäre quasi der Tenant dann. Und unten ist dann die User-ID, zum Beispiel rainer@strassner.onmicrosoft.de. Und mit diesen Credentials kommt es dann auf die Private Preview drauf und können dort dann die Services administrieren, die wir zur Verfügung haben. Und über den SharePoint, den wir dabei haben, werden nach und nach die Informationen dann vermittelt, welche Services kommen online. Wenn Fragen bestehen, haben wir ein Diskussionsforum, weil wir haben auch noch keinen Support jetzt in der Private Preview. Da wird auch parallel aufgebaut. Aber es gibt genug Microsoft-Kollegen und wir selber auch, die auf die Fragen dann eingehen können und da recht zügig mit der Antwort sind. Mit dem öffne ich für Fragen. Ja?
Wird es dann voraus einen guten Aufpreis geben für die deutsche Cloud?
Sehr gute Frage. Wird es einen Aufpreis geben für die deutsche Cloud? Natürlich. Offiziell ist es so, dass es irgendwo in der Range um 20% sein wird. Stimmt, hatte ich vergessen, spreche ich normalerweise proaktiv an, weil die Frage kommt auch immer. Ja?
Wenn man jetzt ein größeres Konstrukt an Services gab und sonst irgendwas, zum Beispiel in Dublin oder keine Ahnung, wie würde eine Migration aussehen?
Ja. Frage war, wie würde eine Migration von Dublin, Amsterdam nach Deutschland aussehen? Das Problem mit Azure ist, dass jede Kundenumgebung unterschiedlich ist. Was nicht funktioniert, ist, den Tenant einfach von hier nach hier zu nehmen. Das geht nicht. Dementsprechend ist jede Migration einzigartig und muss angeschaut werden. Gibt es Tools? Es wird Tools geben, um das Ganze zu vereinfachen. Aber eine einfache Antwort gibt es da nicht. Noch Fragen? Alle wunschlos glücklich und möchten nur noch heim. Geht mir ähnlich. Ja, dann vielen Dank. Und wenn noch Fragen sind, stehe gerne noch zur Verfügung. Und guten Nachhauseweg. Danke.